um das Reich der Himmel. Aber zu Beginn möchte ich zuerst etwas über den Himmel, über die Himmel uns weitergeben. Die Bibel sagt uns, dass wir nach dem trachten sollen, was oben ist, wo der Christus ist. Und Jesus sagt uns, wir sollen Schätze sammeln im Himmel. Das heißt, es ist in den Augen Gottes enorm wichtig, dass wir uns mit dieser oberen Welt beschäftigen, auch mit der zukünftigen Welt. Das hat eigentlich größte Priorität. Heute Morgen durfte ich bei den Frauen sagen, das Wort, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn wir unseren Schatz im Himmel haben, dann ist auch unser Herz da. Und wir leben heute in einer unglaublich schnelllebigen Zeit. Die Dinge verändern sich so schnell und so radikal und wir geraten von einem Strudel in den anderen. Und heute mit den Medien werden wir laufend mit den neuesten Ereignissen konfrontiert. In der Geschäftswelt verändert sich alles schlagartig. Immer wieder wird umstrukturiert, immer wieder gibt es Neues. Und gerade wir Männer sind da immer wieder neu gefordert und werden da hineingenommen in diesen Strudel. Und die Gefahr dabei ist, dass wir vor lauter Beschäftigung und vor lauter Stress eigentlich uns kaum mehr Zeit nehmen für das, was wirklich wichtig ist. Dass wir uns mit dem beschäftigen, was Ewigkeitswert hat. Wenn wir wirklich langfristig denken, dann beschäftigen wir uns auch mit dem Himmel. Weil das letztlich unser Ziel ist. Wir haben ja alle so ganz bestimmte Vorstellungen vom Himmel und unsere Vorstellungen, die entsprechen natürlich nicht unbedingt dem, was uns die Bibel über den Himmel berichtet. Und ich hoffe, es gelingt mir heute Abend zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder mal mit dem Himmel beschäftigen. Dass wir da oben unseren Schatz haben, dass wir nach dem trachten, was oben ist, wo der Christus ist. Eins vorweg: Im Himmel ist ein ganz anderes Denken als das Denken, das wir hier finden. Völlig anders. Ein kleines Beispiel, das ich immer gerne zitiere, das vielleicht einige von euch schon gehört haben. Unser Denken und gerade wir Männer, die wir in der Berufswelt stehen. Ich hatte ja bis vor 11 Jahren ein Architekturbüro und kenne den Konkurrenzstress, kenne auch den Stress, ein Projekt muss fertig werden, man muss organisieren. Von daher habe ich auch ein bisschen eine Ahnung, auch wenn das jetzt schon ein bisschen länger zurückliegt. Ja. Aber wenn man selber ein Architekturbüro geführt hat, dann weiß man schon, wie es in der Berufswelt läuft. Also, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen, die oben sind, auseinandersetzen. Aber zuerst einmal, was hat das mit dem Himmel auf sich? Die Schöpfung, wir wissen aus der Schöpfung, im Anfang schuf Gott die Erde und die Himmel. Mehrzahl. Die Erde ist Einzahl, die Himmel Mehrzahl. Es gibt also mehrere Himmel. Das ist schon einmal wichtig zu wissen. Wenn ich das mal ganz vereinfacht sagen darf, es geht hier um eine Art Stockwerke. Da gibt es in der Bibel zuerst einmal den Lufthimmel, Atmosphäre, wo die Vögel fliegen. Dann gibt es den Himmel, wo die Sterne drin sind, das Firmament. Das ist immer noch der sichtbare Himmel. Und dann gibt es den unsichtbaren Himmel. Den können wir nicht mit Fernrohren entdecken oder mit Teleskopen, sondern der ist unsichtbar. Ich kann das natürlich jetzt nicht erklären, wie wir uns das vorstellen können. Wer vielleicht schon einmal einen Vortrag gehört hat von Professor Leisenberg, der sich sehr stark mit der Quantenphysik beschäftigt hat und der darüber auch Vorträge hält. Es gibt übrigens 3 Videovorträge auf meiner Webseite von Professor Leisenberg. Kann man also nachschauen, diese Videovorträge. Hochinteressant. Und da kommt er unter anderem in Gesprächen mit verschiedenen Quantenphysikern, kommt er zum Schluss, dass eigentlich alles, was existiert, nur deshalb existiert, weil aus dem sogenannten Hyperraum geistige Informationen in die sichtbare Welt hineinfließen oder einwirken. Es gibt einen sogenannten Hyperraum, zumindest aus der Sicht der Quantenphysiker. Und dieser Hyperraum, das kann man sich schlecht vorstellen. Ich kann das auch nicht erklären. Da müsste man wirklich mit einem Quantenphysiker sprechen, was sie sich darunter genau vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es sich um den Himmel handelt, der für uns unsichtbar ist. Und in diesem Himmel, da läuft sehr viel ab. Da gibt es Versammlungen vor dem Thron Gottes. Da finden sich Geistwesen ein, die versammeln sich hier. Wir lesen das zum Beispiel in Hiob 1 und 2, wo die Söhne Gottes sich versammeln vor dem Thron Gottes. Und da gibt es auch Gespräche. In 1. Könige 19 zum Beispiel wird auch von einer Gottesversammlung gesprochen. Und Gott fragt die Versammlung, wer von euch bringt Ahab dazu, den König Ahab dazu, dass er mit seinem Heer nach Ramoth-Gilead zieht. Und da kommen ganz viele verschiedene Vorschläge von Geisteswesen. Und ein Geist kommt hervor und sagt, ich will ein Lügengeist sein in seinen Propheten. Also in den Propheten von Ahab. Und Gott sagt, du kannst das machen und du wirst es auch tun können. Dann gibt also Gott diesem Geist die Bewilligung, in die Propheten so zu manipulieren, so zu inspirieren, dass die 100% überzeugt sind, dass sie jetzt das Richtige prophezeien. Das heißt, da oben in diesem unsichtbaren Himmel, wo der Thronsaal Gottes ist, da gibt es übrigens auch einen Tempeldienst, da gibt es auch einen Opferdienst, kann man nachlesen in Daniel 8. Hochinteressant, da oben gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da laufen. Da werden also Entscheidungen gefällt und diese Entscheidungen haben dann zur Folge, dass unten auf der Erde auch Entsprechendes passiert. Vielleicht ist das, was die Quantenphysiker sagen, das ist das, was dann aus dem Hyperraum da hineinkommt. Ich für mich denke auch, dass dieser unsichtbare Himmel nicht irgendwo hinter irgendwelchen Galaxien ist, die wir nicht sehen, also ganz, ganz weit weg, sondern dass dieser unsichtbare Himmel sich auch hier in unserem Bereich befindet, aber da haben wir keinen Zutritt, wir sehen es nicht. Natürlich ist der Thron Gottes wahrscheinlich räumlich auch weiter weg, kann ich nicht sagen, aber dieser unsichtbare Himmel hat Einfluss in die Schöpfung hinein. Also wir müssen uns vielleicht ein bisschen von dieser Vorstellung trennen, dass wir denken, ja, der dritte Himmel zum Beispiel, der ist dann irgendwie noch viel weiter weg als die fernste Galaxie. Da spielen andere Dimensionen eine Rolle. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich darf hier mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Muss ich da diese... Entschuldigung, ja. Jawohl, gut. Also, Himmelsräume, ich darf es noch mal kurz repetieren. Da haben wir also mal den Lufthimmel, dann den Sternenhimmel, das Firmament, wo Gott die Sterne, auch die Galaxien hineingestellt hat. Ich sage jetzt das mal ein bisschen primitiv gestellt. Gott hat das natürlich alles nach ganz wunderbaren Ordnungen gemacht. Ich beschäftige mich auch ab und zu gerne mal mit schwarzen Löchern, wo die Materie verschluckt wird, wo das Licht verschluckt wird. Da steckt auch ein großes Geheimnis. Was verbirgt sich hinter den schwarzen Löchern? Nur schon die Tatsache, dass da die Materie so klein wird, also dass man kann eine ganze Erde komprimieren zu einer kleinen Kugel, laut Aussage der Wissenschaftler. Ich kann das natürlich nicht beweisen, das habe ich einfach so gehört, aber das ist hochinteressant und man entdeckt immer wieder neue, ganz interessante Bilder aus dem Sternenhimmel. Dann haben wir als nächstes der geistliche Himmel, habe ich erklärt, da gibt es ein Opfer, ein Tempeldienst findet hier statt. Dort ist der Thron Gottes, wo die Versammlungen stattfinden. Da gibt es einen himmlischen Tempel. Dann haben wir in der Bibel den Begriff über allen Himmeln, also es gibt noch über den Himmel noch etwas. Ob das jetzt identisch ist mit dem nächsten, nämlich mit dem neuen Jerusalem. Ich glaube nicht, das neue Jerusalem ist etwas, da werde ich auch noch ein bisschen drauf eingehen, das ganz am Ende aus dem Himmel herniederkommt und eigentlich von der ewigen Welt her kommt. Dann haben wir den dritten Himmel. Von dem spricht der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Er weiß von einem Menschen, der in den dritten Himmel entrückt wurde. Und da hörte dieser Mensch Dinge, die einem Menschen nicht zustehen, dass sie ausgesprochen werden können. Es ist hochinteressant, dass da dieser Mann, die meisten Ausleger gehen davon aus, dass es Paulus selbst war, der in den dritten Himmel entrückt wurde, und die Überlegung, dass er von einem Menschen spricht, also er kennt einen Menschen, der in den dritten Himmel entrückt wurde, war die, Paulus wollte vermutlich nicht, dass man aus ihm irgendwie einen Übermenschen macht, einen Halbgott, den man dann womöglich anbetet, der war im dritten Himmel, sondern wahrscheinlich hat er sich ganz bewusst davon distanziert. Auf jeden Fall hat er da Worte gehört, die man hier nicht aussprechen kann. Da existieren so wunderbare Dinge, die können wir uns gar nicht vorstellen. Das übertrifft alle unsere Vorstellungen. Ich vermute jetzt einmal, wenn wir in den dritten Himmel entrückt würden, nur eine Minute da hineinschauen könnten, sehen könnten, was da für eine Herrlichkeit ist, was da für eine Liebe herrscht, und wir würden wieder hier zurückkommen und würden diese Welt mit ganz anderen Augen anschauen. Total anders. Ich glaube, es wäre uns auch egal, wenn wir beleidigt würden. Das wäre alles nicht mehr wichtig. Ob jetzt da vielleicht etwas nicht so ganz äußerlich in Ordnung ist, ob wir da jetzt vielleicht Spannungen haben. Wir würden das natürlich versuchen, von der Liebe her zu regeln. Aber Jesus kommt ja von diesem Himmel her. Und er weiß, wie es da ist. Und er kommt in diese Welt hinein. Und er kann diese Welt total anders anschauen. Er sieht sie mit ganz anderen Augen als wir. Und mit dem Wort Gottes, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, auch mit dem Himmel beschäftigen, dann kommen wir immer mehr auch ein Stück weit da hinein, was da vorgeht und was da für Maßstäbe sind, was da für ein Denksystem ist, zumindest ansatzweise. Wir erkennen es natürlich nur stückweise, ist klar. Und nur Bruchstücke können wir daraus entnehmen. Aber nur schon die Bruchstücke, die wir daraus entnehmen können, bewirken, dass wir unseren Alltag heute, jetzt und heute ganz anders beurteilen können. Wer die Liebe Gottes erkannt hat, wer die Allmacht Gottes erkannt hat, der ist so in Gottes, in den Armen Gottes geborgen, der weiß sich so geborgen, dass er sich nicht mehr über die kleinen alltäglichen Dinge aufregt, über die wir uns heute noch aufregen. Ich meine, es ist ja klar, wenn ich zu meinem Auto komme, und dann sehe ich da plötzlich, da hat einer mit einem Schlüssel ja so einen richtigen Wellenkratzbewegung gemacht, dann ärgert das, ja, das ist ja klar, dann fragt man sich, warum muss der das machen und jetzt rostet mein Auto oder muss ich jetzt das ganz neu spritzen lassen, kostet mich viel Geld. Das ist menschlich gesehen absolut ärgerlich, keine Frage, aber wenn man mal da oben gewesen ist, dann können wir das mit ganz anderen Augen anschauen. Natürlich kann man sich dann immer noch überlegen, lackiere ich jetzt das Ganze neu, aber es ist einfach nicht mehr so bedeutend. Für uns sind solche Dinge so unglaublich wichtig. Und ich kann nur sagen, wir sollten uns viel, viel mehr mit dem Himmel beschäftigen und dann plötzlich kommt alles seinen richtigen Platz. Das Reich der Himmel Was ist das? Was macht es eigentlich? Es lehrt und es unterrichtet. Dazu möchte ich mal lesen aus Matthäus 13, 52. Matthäus 13, Vers 52. So. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Jünger könnte man ja auch übersetzen mit Schüler, also einer, der ein Schüler ist. Wer sich vom Reich der Himmel unterrichten lässt, der ist in der Lage, aus einem Schatz Neues und Altes hervorzubringen. Im Alten, das sind die Schriften des Alten Bundes, des Alten Testamentes, da gibt es ganz viele Schätze. Und wenn man ein Jünger oder ein Schüler des Reiches der Himmel ist und von dem unterrichtet ist, das ist letztlich dann auch von Jesus unterrichtet, vom Neuen Testament, plötzlich gehen einem die Schätze des Alten Testamentes auf. Plötzlich merkt man, was da alles verborgen liegt. Je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, desto mehr staune ich, wie im Alten Testament schon eigentlich das ganze Evangelium drin ist. Ein Beispiel. Bevor es ein Gesetz gab, heißt es von Abraham, Abraham glaubte Gott, vertraute auf Gott und es wurde ihm von Gott zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, weil Abraham ein ganz tiefes Vertrauen in Gott hatte, hat Gott ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er hat gesagt, dein Glaube, dein Vertrauen auf mich, deshalb schenke ich, weil ich das sehe, schenke ich dir meine Gerechtigkeit. Und dann, das ist so ein Vers, und nachher kommt dann später bei Mose kommt das Gesetz und da kommen die ganz vielen Gebote, du sollst, du musst und weiß nicht was alles. Und dann heißt es, und der Mensch, der diese Dinge tut, der wird durch sie leben. Und die Jünger lernen dann, was man alles tun muss. Übrigens, nur nebenbei bemerkt, da wo es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, heißt es im Grundtext, du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, deinem ganzen Denken. Da heißt es, du wirst. Mit anderen Worten, Gott verheißt uns das ganz einfach. Er sagt, wenn ihr einmal, ich sage es mal mit meinen Worten, wenn ihr einmal meine Liebe erkannt habt, wenn ihr sie persönlich erfahren habt, dann werdet ihr sehen, ihr könnt gar nicht mehr anders als mich lieben, weil ich euch so sehr geliebt habe und ihr diese Liebe erkannt habt in eurem Herzen. Das ist Verheißung. Das ist Verheißung. Also da kommen zuerst die Gebote, Gesetze, man versucht, die alle einzuhalten. Man schafft es nicht, auch im Neuen Testament verschärft noch Jesus die Gesetze. Wer eine Frau anschaut und sie begehrt, der hat schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. Und jeder Mann merkt, Moment mal, ich war ja schon mal ein Ehebrecher, auch wenn ich die Ehe nach außen noch nicht gebrochen habe. Er verschärft das alles noch und man merkt, ich kann das alles gar nicht einhalten. Und Paulus erklärt uns, dass eben dieses Gesetz dazu da ist, es ist ein Erzieher, ein Pädagoge, ein Zuchtmeister auf den Christus hin, dass wir erkennen, wir können es nicht, wir sind total auf die Gnade Gottes angewiesen. Und dann sagt Gott, ich habe alles für euch gemacht, alles. Ich habe eure Schuld weggenommen und beschenke euch mit Leben. Wenn ihr mir vertraut, kriegt ihr meine Gerechtigkeit umsonst geschenkt. Und im Habakuk 2 heißt es, der Gerechte aber wird als Glauben leben. Das heißt, im Alten Testament ist das schon vorhanden, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, dass der Gerechte aus Glauben heraus gerechtfertigt wird, dass es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Das ist da schon vorhanden, aber nur so in ganz wenigen Sätzen, die ein bisschen versteckt sind. Und die Gebote, die sind ganz groß, so dass man diese beiden Sätze gar nicht merkt. Erst wenn man im Neuen Testament das Evangelium liest, merkt man das. Das ist ein Beispiel dafür. Da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Ihr kennt, denke ich sicher, da hat ja Jürgen auch schon im Eingang erzählt, Matthäus 3, Vers 2, diese Aussage, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich habe früher mit dieser Aussage Probleme gehabt. Tut Buße oder denkt mit, Metanoia, tut Buße, denkt mit, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und das hat man dann vielfach so, die Juden haben das zum Teil auch so sich vorgestellt, aha, jetzt kommt das Reich der Himmel ganz nahe und jetzt ist der Messias da und der richtet dann das Friedensreich auf und dann werden wir vom römischen Joch befreit und dann fängt der Friede da in Israel an. Jetzt ist es nahe gekommen, jetzt wird dieses Reich Auswirkungen haben auf dieser Erde und wir wissen, das waren total falsche Vorstellungen. Was meint eigentlich Jesus damit, das Reich der Himmel ist nahe gekommen? Die Kirche spricht ja auch davon, wir bauen jetzt das Reich der Himmel hier auf, das Reich der Himmel ist mitten unter uns. Ja, aber was heißt das eigentlich? Was ist damit gemeint? Ich habe dazu ein paar Skizzen gemacht, noch heute Abend ganz kurz, sind nicht so ganz professionell, aber sie geben dann doch ein bisschen einen Einblick. Also zuerst einmal habe ich hier Himmel und Erde nach der Schöpfung, nach der ersten Schöpfung. Dieser hellblaue Bereich ist im Prinzip der sichtbare Himmel und damit meine ich auch der Himmel, auch das Firmament, wo die Sterne drin sind. Das habe ich jetzt hier nicht separat gezeichnet. Und dann gibt es hier diese schwarze Linie und das, was darüber ist, ist der unsichtbare Himmel. Ich habe jetzt natürlich diesen unsichtbaren Himmel hier getrennt vom Sichtbaren, weil für uns ist im Prinzip der unsichtbare Himmel, der ist eben dahinter. Aber dieser unsichtbare Himmel, und davon gehe ich aus, der ist auch hier. Nur für uns nicht sichtbar. Und am Anfang hat der König des Himmels, das ist unser Herr Jesus Christus, der herrscht da auf seinem Thron und da oben im Thronsaal Gottes, da hat er regiert und da haben die Gottesversammlungen stattgefunden. Interessant dazu ist ja auch Psalm 82, wo von einer Gottesversammlung die Rede ist und Gott spricht da die versammelten Leute an, also das sind hohe, hochrangige Engelwesen, Geisteswesen, und er sagt zu ihnen: Ich sagte zwar, ihr seid Götter. Er hat diesen Engelwesen den Status Götter gegeben. Das wissen viele Christen nicht, dass es Wesen gibt, die den Status eines Gottes haben. Natürlich kann dieser Gott kann nicht retten, nicht wirklich retten. Und das ist nicht der allmächtige Gott. Für mich ist zum Beispiel Allah nicht ein Hirngespinst von Mohammed, sondern ein Engelfürst mit sehr weitreichenden Vollmachten, der auch Wunder tun kann. Also da oben herrscht der König des Himmels, und das Reich der Himmel ist total getrennt von der Erde. Das ist jetzt hier mit diesem Sichtbaren. Und jetzt passiert Folgendes: Jesus zieht sein Herrlichkeitskleid aus, das er im Himmel hat, und steigt auf die Erde. Es beginnt ja ganz klein. Als ein Same kommt er in die Eizelle von Maria. Stellt euch vor, der Schöpfer des Universums wird so klein, bis zu einer Samenzelle, und in der Eizelle in Maria drin beginnt dann die Zellteilung. So klein wurde er, und dann wächst da ein sterblicher Mensch. Natürlich war er auch Gottes Sohn. Er kommt auf die Erde. Was passiert dann? Der König des Himmels kommt auf die Erde, und weil er als der Repräsentant des Reiches der Himmel und als der König des Himmels auf die Erde gekommen ist, ist auch das Reich der Himmel ganz nahe gekommen. Aber im Gegensatz zur Erwartung bei den Jüngern, nicht so, dass jetzt das Reich, jetzt ist es vor der Tür und jetzt breitet sich das Reich der Himmel sichtbar vor diesen Augen vor uns aus. Das nicht. Natürlich sagt Johannes, und wir sahen seine Herrlichkeit, aber eben auch nicht unbedingt mit diesen Augen oder nur im Teil mit diesen Augen. Es war nach wie vor verborgen. Jetzt habe ich hier quasi dieses ganze Denken des Reiches des Himmels, diese ganze Ordnungen der Himmel, das kommt jetzt mit dem König des Himmels auf die Erde. Das ist da in Person, aber verhüllt in Fleisch. Man hat nur einen normalen Menschen gesehen, hat nicht realisiert, dass er der Repräsentant des Königs des Himmels ist, aber er hat uns das Denken des Reiches der Himmel vermittelt. Das ist das Spannende. Und ich habe hier eine Person nebendran, zum Beispiel, das könnte jetzt Petrus gewesen sein. Dann hat also Jesus als der König des Himmels hat mit seinem Denken hat er dem Petrus das Reich des Himmels vermittelt auf unsichtbarer Ebene. Das wurde ansatzweise immer mehr erkannt, und nach Pfingsten kam ja dann der Heilige Geist ebenfalls von oben herab und erfüllte die Menschen. Das heißt, der Heilige Geist in uns ist eben auch ein Bestandteil des Reiches der Himmel. Und das ist das Spannende. Der ist auch ein. Und wenn jetzt der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist ein Stück des Reiches der Himmel auch in uns drin. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass der Heilige Geist in uns immer mehr Raum gewinnt, dass er uns immer mehr erfüllt und vor allem, dass auch unser Herz und unsere Seele von diesem Denken des Heiligen Geistes immer mehr auch erfasst werden und erfüllt werden. Und da, wo das geschieht, je mehr das geschieht, desto mehr ist dann auch dieses Reich der Himmel wirklich präsent. Also wenn wir vom Reich, wenn wir sagen, wir bauen jetzt das Reich der Himmel oder wir bauen das Reich Gottes, dann dürfen wir auf keinen Fall an der Vorstellung festhalten oder diese Vorstellung haben, Wir bauen jetzt in dem, dass wir eine Kirche bauen, in dem, dass wir einen Gemeindesaal bauen, in dem, dass wir gute Gemeindestrukturen bauen, bauen wir Reich Gottes. Wenn es um das Reich Gottes geht, das wir bauen, dann geht es in erster Linie darum, dass Menschen den Herrn erkennen und dass sie dann wir sind Werkzeuge in der Hand Gottes, durch unser Wirken, natürlich der Geist Gottes wirkt in uns, andere neu gezeugt werden zu Kindern Gottes. Und dann bauen wir Reich Gottes. Aber das Ganze drumherum, Räumlichkeiten, Organisation, Namen, das ist alles Beigemüse, das hat mit dem Reich Gottes direkt nichts zu tun. Und da herrscht manchmal in christlichen Kreisen eine gewisse Verwirrung. Wir bauen jetzt Reich Gottes und dann sagen sie, ja, und wir müssen jetzt unbedingt eine neue Kirche bauen und einen neuen Gemeindesaal. Natürlich kann das auch nötig sein, aber so direkt mit Reich Gottes hat das eigentlich gar nichts zu tun. Reich Gottes wird da gebaut, wo das Bewusstsein des Himmels in die Menschen hineinkommt und definitiv Platz hat und Raum gewinnt. Um das geht es. Also wir sehen, ich habe ja hier noch so zwei andere Farben. Der unsichtbare Himmel besteht eben auch aus mehreren Schichten. Und die oberste Schicht, dieses Gelbe, das ist das wirklich das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der kommt herunter und er vermittelt durch den Geist und durch das Wort vermittelt er das Bewusstsein dieses Reiches der Himmel. Aber das bedeutet eben nicht, dass jetzt das Reich äußerlich sichtbar gebaut wird. Das kommt später. Das kommt später. Dazu das nächste Bild. Im tausendjährigen Reich wird es ja ein neues Jerusalem geben. Und in diesem neuen Jerusalem wird auch der König des Himmels herrschen. Da kommt im Prinzip schon einmal ein Teil des Himmels. Ich habe jetzt hier praktisch wie eine umgekehrte Pyramide gezeichnet. Ein Teil des Himmels kommt auf die Erde und hat dann schon Platz in diesem Jerusalem auf der Erde im tausendjährigen Reich. Das ist aber noch nicht zu verwechseln mit dem neuen Jerusalem, das dann mal aus dem Himmel herniederkommt und sich auf die Erde setzt. Übrigens, wenn das neue Jerusalem, das ist riesengroß, 2200 Kilometer lang, breit und hoch. Ein Riesenvolumen. Und ich behaupte, in diesem Volumen hat die gesamte Menschheit Platz, die je gelebt hat. Das ist riesig. Ja, in diesem Volumen, das kommt auf die Erde herab. In diesem neuen Jerusalem braucht es keine Sonne mehr, keinen Mond mehr, weil hier das Lamm leuchtet. Hier ist im Prinzip Gott selber das Licht. Wenn da dieses neue Jerusalem auf die Erde kommt, dann wird im Prinzip Himmel und Erde wieder eins. Am Anfang ist das sind zwei Bereiche getrennt und hier wird das wieder vereinigt. Wir kennen ja den Ausspruch, das ist der Himmel auf Erden. Das hat schon was Biblisches, das gibt es jetzt zwar hier noch nicht, ja, aber nach dem tausendjährigen Reich gibt es das. Himmel auf Erden. Der Himmel ist dann wirklich auf Erden und dann ist die Welt nicht mehr bipolar. Heute ist sie noch bipolar. Da ist Himmel und Erde eins und nicht mehr getrennt. Im tausendjährigen Reich ist es noch ein bisschen anders. Da ist diese Pyramide quasi umgekehrt. Da kommt der Himmel schon ein Stück weit auf das Jerusalem, aber es gibt außerhalb Jerusalems gibt es noch den natürlichen Bereich. Es ist allerdings so, dass da ideale Zustände herrschen. Es wird so sein, dass eben das Lamm neben dem Löwe weidet und das Kind am Loch der Otter und der Schlange spielt und es ist kein Problem mehr. Der Fluch ist weg. Ich habe mir schon mal vorgestellt, wie es im tausendjährigen Reich ist. Es ist allerdings so, man kann im tausendjährigen Reich auch noch sündigen. Und es sind am Anfang des tausendjährigen Reiches viele auch noch nicht heil. Es braucht noch Blätter zur Heilung der Nationen. Also es gibt da schon noch Heilungsprozesse. Es gibt immer noch die Möglichkeit zu sündigen. Und wenn jemand sündigt, dann ist er am nächsten Tag tot. Ja? Also da sind die Zustände noch nicht ideal. Aber die Versuchung ist nicht mehr da. Satan ist gebunden. Und das tausendjährige Reich könnten wir uns vielleicht so vorstellen, wir leben auf einer Erde, wo erstens mal nicht mehr Hitze und Frost und diese Dinge sind, sondern wo ein ganz angenehmes Klima ist, wo jeder seinen Garten hat, sein Häuschen bauen kann, man kann draußen übernachten, man friert nicht, man wird nicht von Ameisen oder Mücken gestochen. Ja. Diese Dinge sind alle aufgehoben, man kann sich ins Moos legen im Wald und kann es einfach genießen. Und wenn man sät und man wird dann auch arbeiten und die Arbeit macht dann richtig Spaß. Ja. Kein Stress mehr, man kann säen, es kommt kein Unkraut, man freut sich, wie das alles wieder rauskommt und wie das so wächst und man kann ernten, man kann es genießen, es gibt keine Krankheiten mehr, wenn man nicht vorher, also am Anfang gibt es noch Krankheiten, die geheilt werden müssen, aber wenn man mal gesund ist, bleibt man auch gesund, man kann es einfach genießen, man hat keinen Stress mehr. Ich glaube, im tausendjährigen Reich brauchen wir auch keine Autos mehr, keine Flugzeuge mehr, warum nicht? Weil es einfach schön ist, zum Beispiel eine Reise nach Jerusalem zu machen. Und wenn ich von hier nach Jerusalem gehe, zu Fuß oder vielleicht mit dem Esel, dann ist die Reise an sich schon so etwas Schönes, so etwas Entspannendes, dass das an sich schon ein Genuss ist. Man muss nicht mehr in 3 Stunden in Jerusalem sein. Dann hat man vielleicht ein halbes Jahr, ist ja egal. Erstens hat man Zeit und zweitens ist die Reise dahin wunderschön. Man lernt verschiedene Leute kennen. Nirgends wird man gestochen, nirgends wird man beraubt. Es ist einfach überall schön. Aber man arbeitet und die Arbeit macht richtig Spaß. Man freut sich über den Garten, über die Blumen, über die Früchte des Feldes. Es ist einfach relaxed. Der Fluch ist weg. Wir leben jetzt noch in einer Welt, wo der Fluch herrscht. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dir dein Brot verdienen. Da gibt es kein Schweiß deines Angesichts mehr. Da arbeitet man und hat Freude daran. Und man richtet seinen Garten ein und es ist einfach nur schön. Ja? Und man lädt Freunde ein und kann ein Fest feiern und kann Gott loben und preisen. Und der Fluch ist weg. So können wir uns vielleicht das tausendjährige Reich vorstellen. Das ist hochinteressant. Ja, da ist aber noch das Problem, ist, dass am Ende des tausendjährigen Reiches wird ja Satan noch losgelassen und er beginnt an den Rändern der Erde. Wenn die Bibel von Erde redet, dann redet sie nicht von der Erdkugel, vom Planeten Erde, sondern vom Trockenen. Also er beginnt am Ende des trockenen Erdlandes, fängt an, die Nationen zu verführen und die lassen sich wieder verführen. Und die werden am Ende des tausendjährigen Reiches gegen Jerusalem ziehen. Aber bevor es zur großen Schlacht kommt, wird Feuer vom Himmel fallen und diese Armeen vernichten. Man kann sich fragen, warum hat eigentlich Gott diese Einlage gemacht? Es ist noch schwierig zu sagen, warum es dieses Zwischending tausendjähriges Reich braucht. Meine Vermutung geht dahin, dass Gott einfach allen Menschen und auch den Engeln zeigen will, selbst wenn die Zustände ideal sind, wird es nicht ausreichen, der Versuchung zu widerstehen, die durch Satan geschieht, wenn nicht jemand von Neuem geboren ist. Im tausendjährigen Reich sind nicht einfach alle von Neuem geboren. Ich glaube auch nicht, dass Gläubige, die heute mit Jesus gehen, dass die im tausendjährigen Reich irgendwo an den Enden der Erde platziert sind, sondern sie werden mit Christus in Jerusalem regieren und sich auch wahrscheinlich im Himmel aufhalten. Jetzt kommt der letzte Punkt. Das ist eben das Jerusalem, das himmlische Jerusalem, das 2200 Kilometer breit und tief und hoch ist. Und ich vermute, dass es ein eine Pyramide ist und nicht ein Würfel. Theoretisch könnte es auch ein Würfel sein. Interessant ist, dass es um dieses riesige, um diese riesige Stadt mit dieser gewaltigen Höhe, dass es da eine Mauer rundherum gibt von 65 Meter Höhe. Das ist jetzt hier natürlich diese Mauer, die ich da hier gezeichnet habe, die ist natürlich im Verhältnis viel zu groß. Die würde man da gar nicht sehen. Also die ist 65 Meter hoch und wahrscheinlich geht es nachher in Form einer Pyramide bis an die Spitze. Und der König des Himmels wird dann hier alles ausfüllen. Es wird alles Licht, es wird alles hell sein. Das ist, und Gott wird alles erfüllen, dann wird Gott alles in allem sein. Was heißt das, wenn Gott alles in allem ist? Das Schönste, was ich mir vorstellen kann, wenn Gott alles in allem ist, ist die Tatsache, dass jedes Geschöpf, das da in diesem himmlischen Jerusalem ist, erfüllt sein wird mit der absolut vollkommenen Liebe Gottes. Jeder liebt göttlich, auf der höchsten Stufe. Und wenn alle göttlich lieben, dann wird das eine Herrlichkeit werden, die alle unsere Vorstellungen bei weitem übertrifft. Da, das ist der Einschub. Das Reich der Himmel ist neu gekommen, wie wir uns das vorstellen können. Das Reich der Himmel, wann habe ich begonnen? Also sind jetzt viele schon müde. Also ich mache jetzt vielleicht kurz. Ich will euch da nicht über die Maßen strapazieren. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ja. Zurück?
Nein, zu dem Thema. Es ist ja sowas von groß und klar. Also du schreibst, aber du hast sicherlich auch einen Kontext zur Bibel.
Ja. Also ich habe jetzt. Das ist ja die Beschreibung des neuen Jerusalems, ist ja in Offenbarung 20 und 21 nachzulesen. Ja, das habe ich jetzt hier nicht. Ich habe diese PowerPoint-Präsentation heute Abend um 5 begonnen und das ist ein bisschen schnell und ein bisschen wenig Zeit gehabt. Ja. Aber vielleicht arbeite ich das noch ein bisschen näher aus. Gut. Ich möchte nicht mehr allzu lange machen, ich möchte vielleicht nur noch auf ein paar Dinge hinweisen. Das Reich der Himmel ist wie ein Hausherr, der Arbeiter für seinen Weinberg sucht. Das Interessante bei diesem Gleichnis ist ja, da ist einer, der sucht am Morgens Arbeiter, stellt sie ein, wird mit ihnen einig. Wenn ihr heute bei mir arbeitet, kriegt ihr einen Denar, die sind alle einverstanden, arbeiten bei ihm. Dann geht er um 9 und um 12 und um 15 Uhr noch einmal Leute einsammeln und sagt, kommt zu mir arbeiten und das, was recht ist, werde ich euch geben. Also der hat mit ihnen nicht mal einen Vertrag gemacht, hat ihnen nicht mal gesagt, wie viel sie bekommen. Er hat einfach gesagt, das, was recht ist, werde ich euch geben. Und die haben im Vertrauen, im Glauben, dass sie das Richtige bekommen, haben sie sich einstellen lassen. Und so gegen Ende des Tages hat er dann gemerkt, ja, ich brauche noch mehr, ich werde mit meiner Arbeit nicht fertig, geht nochmal auf den Markt und da stehen so gewisse Leute müßig herum, aber ich glaube, die stehen da, weil sie einfach den ganzen Tag keine Arbeit gefunden haben und jetzt eigentlich ziemlich frustriert sind, dass sie nichts gefunden haben und heute nichts verdienen. Vielleicht konnten sie sich dann auch kein Abendbrot kaufen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall stellt er die auch noch ein für eine Stunde, nachmittags um 5 Uhr. Abends um 6 ist die Arbeit fertig und dann holt er zuerst die, die er zuletzt eingestellt hat und dann gibt er denen einen Denar. Und alle staunen, was. Aber wir haben ganz am Anfang angefangen und er hat uns gesagt, er gebe uns einen Denar. Also wenn er denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, nur einen Denar, einen ganzen Denar gibt, dann müssten wir ja 12 oder 10 Denare bekommen. Und sie wurden dann so richtig gierig. Sie haben zwar den ganzen Tag haben sie darüber nachgedacht, ja, ich bin zufrieden, ein Denar heute Abend und das ist okay. Und dann nachher kommt plötzlich so die Gier hoch Und dann gibt der Hausherr denen auch ein Denar. Die sind total enttäuscht. Wir wären wahrscheinlich alle auch enttäuscht. Aber er hat dann gesagt, ich habe mit euch abgemacht, dass ihr einen Denar kriegt. Ich tue euch nicht Unrecht. Wenn ich den letzten Arbeitern noch etwas zusätzlich schenke, dann ist das mein Recht. Also wenn ich dem Christoph 100 Euro schenke, jetzt vor euren Augen aller, und danach könnt ihr doch nicht sagen, ja Moment, warum schenkst du dem 100 Euro? Wir wollen dann auch 100 Euro. Das könnt ihr zwar sagen, aber ihr habt keinen Anspruch darauf, dass ich euch auch 100 Euro schenke. Das heißt, der schenkt denen etwas, und jetzt dürfen die anderen, die mit ihm abgemacht haben, dass sie einen Denar bekommen für einen Tag, dürfen nicht sagen, also das geht jetzt gar nicht, dass du denen etwas schenkst und uns nicht. Die waren damit einverstanden. Und jetzt, das Gleichnis ist für uns, in unserem Denken ist das völlig ungerecht, total ungerecht. Und das Gleichnis zeigt uns aber, hör zu, wenn einer bei mir arbeitet, dann bekommt er als Lohn ewiges Leben. Und wenn er eine Stunde vor seinem Tod sagt, ich will dir gehören, Herr Jesus, dann kriegt der Mann oder die Frau, die eine Stunde vor dem Tod sagt, ich will dir gehören, ewiges Leben. Und ich, der jetzt schon bald, ich sage jetzt mal fast 40 Jahre für den Herrn arbeite, ja, kriege auch das ewige Leben. Aber wisst ihr was, ich bin nicht eifersüchtig. Ich freue mich, dass der nur eine Stunde für den Herrn gearbeitet hat, auch ewiges Leben bekommt. Das ist göttliche Mathematik. Man kann die Ewigkeit kann ich nicht durch 10 teilen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist das Reich der Himmel. Und es gibt noch ganz viele so Gleichnisse, mit denen macht der Herr deutlich, das Reich der Himmel ist etwas ganz anderes, als wir denken. Da herrschen ganz andere Gesetze. Ist ja so auch in der Mathematik. Sobald die Ewigkeit ins Spiel kommt, hören alle mathematischen Gesetze auf zu existieren. Ganz einfach. Wenn ich euch sage, wenn ein Astronaut eine Minute unendlich schnell fliegt, wie weit ist er dann? Wie weit ist er? Unendlich weit. Aber wenn er eine Stunde lang unendlich weit fliegt, wie weit ist er dann? Ja, auch unendlich. Das heißt, egal ob ich eine Minute unendlich schnell fliege oder eine Stunde, ich bin immer unendlich unendlich weit weg. Also das ist jetzt rein hypothetisch. Mit anderen Worten, sobald die Unendlichkeit ins Spiel kommt, hören die mathematischen Gesetze auf zu existieren. Das ist das Reich Gottes. Unter anderem, das hat eigentlich Jesus mit diesem Gleichnis wunderbar zum Ausdruck gebracht. Ich möchte schließen, wem das Reich der Himmel gehört. Das Reich der Himmel gehört, du hast es gesagt, den geistlich Armen. Früher habe ich immer gedacht, ja, das sind irgendwie die Geistesbehinderten, also die geistig behinderten Leute, die einfach generell ein schwaches Intellekt haben. Das mag auch stimmen, das würde ich gar nicht ausschließen. Aber Jesus hat letztlich noch etwas anderes damit gemeint. In dem Augenblick, je mehr wir Gott erkennen in seiner Größe, in seiner überragenden Größe, desto mehr erkennen wir, dass wir aus uns selbst eigentlich nichts sind. Jesus sagt einmal, wenn wir unseren Dienst gemacht haben, dann sollen wir sagen, dass wir unnütze Knechte sind. Wir sind eigentlich absolute Nichts. Und es ist irgendwo für uns nicht angenehm, wenn wir merken, wir sind, je länger, je mehr oder je älter wir werden und je mehr wir erkennen, was Vollkommenheit ist, desto mehr sind wir abhängig von Gott in allen Teilen. Warum merke ich das? Das merke ich nur schon daran, dass ich nicht weiß, was ich meinem Gegenüber antworten soll. Ich weiß nicht, was er braucht. Und der Geist muss mir zeigen, was mein Gegenüber braucht. Sonst kann ich ihm nicht das Richtige geben. Ich kann nichts bewirken, das Ewigkeitswert hätte, wenn es der Geist Gottes in mir nicht bewirken würde. Darum sagt Paulus, vollendigt eure Errettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Nicht ihr, Gott bewirkt es. Und das Bewusstsein, dass wir eigentlich geistlich aus uns selbst total arm sind, ich möchte immer mehr aus diesem Bewusstsein heraus leben. Gleichzeitig darf ich aber wissen, dass ich in Christus unendlich reich bin. Paulus sagt, dass uns in Christus alles geschenkt ist. Wisst ihr, die Bibel ist ein Buch voller Extreme. Auf der einen Seite gibt uns Gott durch seinen Geist höchste Identität. Wir dürfen Söhne Gottes sein, wir dürfen Kinder Gottes sein durch den innewohnenden Geist. Das ist höchste Identität, es gibt keine höhere. Und aus uns selbst sind wir unnütze Sklaven. Unnütze Sklaven waren zur Zeit der Römer unterste Kaste. In diesen Gegensätzen leben wir. Aus mir selbst bin ich total unfähig, irgendetwas zu tun, das Ewigkeitswert hätte, aber durch den Geist Gottes ist mir alles möglich. Aus mir selbst bin ich völlig arm und bloß, aber durch den Geist Gottes ist mir alles geschenkt. Ich bin unsagbar reich. Wir leben in einem riesigen Spannungsfeld. Das ist den wenigsten Christen so richtig bewusst. Und das Reich der Himmel, und Jesus hat ja noch viele andere Gleichnisse erzählt, will uns zeigen, was für ein Denken da oben herrscht. Und wir sollen langsam in dieses Denken hineinkommen und wir werden glückselig sein, wenn wir es erfassen können. Ich möchte noch beten. Geliebter himmlischer Vater, ich möchte dir herzlich danken, dass du uns durch dein Wort eine wunderbare Hoffnung gegeben hast. Du hast uns die Möglichkeit gegeben, in eine unsichtbare Welt hineinzuschauen, in deine Welt. Schenk, dass dein Denken immer mehr in uns hineinkommt und dass es uns beherrscht, weil es kein schöneres Denken gibt. Ich bitte dich, dass du jetzt jeden Einzelnen hier drin ganz besonders segnest und jedem das gibst, was er braucht. Amen.